Deutschlandfunk, Kultur heute.
Richard Wagners Oper Rheingold ist eigentlich der Auftakt des Vierteilers Der Ring des Nibelung. Gestern war er in Dortmund allerdings der Abschluss einer Neuinszenierungsreihe von Regisseur Peter Konvitschny. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem über das Figurentheaterfestival Fidena im Ruhrgebiet und über den Sparkurs für die Kultur in Argentinien. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Mit 15 Jahren kam Ivan Ivani nach Auschwitz. Er überlebte das Vernichtungslager, auch das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war er als Übersetzer für den jugoslawischen Staatschef Tito tätig. Er engagierte sich in Schriftstellerverbänden und war in den 1970er Jahren Botschaftsrat für Kultur und Presse an der jugoslawischen Botschaft in Bonn. Ins Serbische hatte er unter anderem Bertolt Brecht und Max Frisch übersetzt, aber auch selbst Romane und Gedichte verfasst. Nach Weimar kam er oft zurück, um als jüdischer Zeitzeuge über die Vernichtungspolitik der Nazis zu sprechen, über das Leben und Sterben in den Lagern und die Zwangsarbeit.
Man soll Unvergleichliches nicht vergleichen wollen, aber ein Gedanke kommt mir nicht aus dem Sinn und ich werde es trotzdem tun, denn es geht wieder um Millionen. Ein Kind aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak klammert sich vertrauensvoll an seine Eltern und besteigt mit ihnen ein Boot. Genauso vertrauensvoll Hand in Hand mit seinen Eltern ist ein jüdisches Kind in Auschwitz in die Gaskammer gegangen.
Auch diese Woche reiste Ivan Ivani nach Weimar anlässlich der Eröffnung des Museums Zwangsarbeit. Gestern ist er in der Stadt an der Ilm im Alter von 95 Jahren gestorben. Der Direktor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora und des neuen Museums Zwangsarbeit, Jens Christian Wagner, hat ihn in den letzten Jahren immer wieder getroffen und ihn in den letzten Tagen auch begleitet. Ich habe ihn gefragt, wie war Ivan Ivanis Reaktion auf das Museum?
Ivan Ivani war tatsächlich begeistert vom Museum. Das hat er uns sehr deutlich so gesagt. Ich glaube, er hat es als Genugtuung wahrgenommen, dass die ganze Bandbreite der Zwangsarbeit erzählt wird. Nicht nur die Geschichte der KZ-Häftlinge, sondern auch der vielen Zivilbeschäftigten, die aus ganz Europa nach Deutschland verschleppt wurden, um hier Zwangsarbeit zu leisten. Er hat es als eine Würdigung wahrgenommen, seines Leids, aber auch das der vielen Millionen anderen Menschen, die im Nationalsozialismus Zwangsarbeit leisten mussten.
Ich meine, man muss ja sagen, für einen 95-jährigen Mann war das ja auch doch ein anspruchsvolles Programm. Er hat am 6.5. noch eine Lesung gehalten in Weimar, war bei der großen Eröffnung dabei. Wie haben Sie ihn erlebt?
Ivan war hellwach. Die Lesung im Deutschen Nationaltheater am Montag, die habe ich moderiert. Ich habe dort mit ihm vor dem Publikum gesprochen. Wir haben über die aktuelle Weltpolitik gesprochen, über den Krieg im Gazastreifen, über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Er hat die Weltpolitik wirklich sehr, sehr wach verfolgt. Er hat ja auch bis zuletzt auch noch geschrieben. Am Montag erzählte er mir, dass er gerade erst einige Tage vorher die Druckfahnen bekommen hatte zu seinem letzten Buch, Die Einsamkeit der Minderheit, ein Buch, das nun postmortal wird erscheinen müssen. Und er war vor allen Dingen außerordentlich neugierig auf die Menschen und auf seine Gesprächspartner. Er ging auf alle extrem offen zu, suchte das Gespräch, erzählte von sich, hörte aber vor allen Dingen auch zu und sog tatsächlich alles auf, was er hörte und sah.
Er hat ja, wie einige Zeitzeugen, mit denen Sie arbeiten, immer wieder Weimar besucht und Buchenwald. Wie hat er seine Aufgabe als Zeitzeuge verstanden?
Ich glaube, Weimar war für ihn ein sehr, sehr besonderer Ort und das entbehrt nicht einer gewissen, ja, fast zynischen Ironie, dass er am Ende dann ausgerechnet in Weimar friedlich eingeschlafen ist. Er hat im Grunde den Schwur von Buchenwald, den die Überlebenden 1945 in die Öffentlichkeit gebracht haben, nämlich dafür zu sorgen, dass es eine Welt des Friedens und der Freiheit gibt. Diesen Schwur, an dem er selbst gar nicht beteiligt war, weil er nämlich in einem Außenlager befreit wurde im Harz, diesen Schwur hat er gewissermaßen als Lebensmaxime seines gesamten Lebens genommen. Er hat in den 70er Jahren als Vertreter Jugoslawiens an Gesprächen im Rahmen der Entspannungspolitik teilgenommen. Er hat sein ganzes kulturelles und schriftstellerisches Schaffen unter diese Überschrift gestellt. Ivan Ivani war tatsächlich ein Menschenfreund und ein Humanist, der sich mit allem, was er hatte, dafür eingesetzt hat, dass die Gräuel der nationalsozialistischen Verbrechen nicht vergessen wurden und wir die richtigen Lehren daraus ziehen.
So traurig das ist, es werden immer weniger Zeitzeugen. Es wird bald keine mehr geben. Wie wichtig sind diese Stimmen gerade heute?
Tröstlich ist, dass Ivan Ivani als Mensch zwar nicht mehr lebt, aber dass seine Schriften ja bleiben. Tatsächlich mache ich mir aber schon Sorgen, was den Abschied von den Zeitzeugen anbelangt. Denn Leute wie Ivan Ivani, aber auch viele andere Überlebende, mit denen wir in den vergangenen Jahrzehnten sehr eng zusammengearbeitet haben, sie haben immer eine Art Schutzschirm über die Gedenkstättenarbeit gespannt. Immer wenn sich Rechtsextremismus zeigte, wenn es antisemitische Vorfälle gab, dann haben sich die Überlebenden zu Wort gemeldet mit all ihrer Autorität. Wenn es die Überlebenden nicht mehr gibt, dann werden sie sich nicht mehr zu Wort melden können mit ihrer Autorität. Dieser Schutzschirm, der über uns gespannt war, er ist löchrig geworden. Teilweise gibt es ihn auch gar nicht mehr. Und das heißt, dass wir als Gesellschaft nun selbst dafür sorgen müssen, dass unser Land, dass unsere Gesellschaft vielfältig und demokratisch bleibt. Und das insbesondere angesichts der Gefahren, die uns von rechts außen dienen. Wir brauchen ja nur auf die Wahlumfragen der AfD hier in Thüringen zu gucken, die bei gut 30% steht.
Jens Christian Wagner, Direktor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora zum Tod des serbischen Schriftstellers und Holocaust-Überlebenden Ivan Ivani. Puppentheater, das klingt niedlich und nach Kasperle, aber damit hat das Fidena, das Figurentheater der Nationen, das noch bis Sonntag in Bochum, Dortmund, Herne und Recklinghausen läuft, nur bedingt etwas zu tun. Fidena ist eines der ältesten Figurentheaterfestivals der Welt und hat sich vielleicht gerade deswegen dieses Jahr das Motto Change gegeben. Was das für den Kasper bedeutet, das weiß Theaterkritiker Stefan Keim.
Der Tod versucht Pulcinella zu erschrecken, aber der schläft einfach weiter. Pulcinella ist die italienische Variante des Kasper, derber und anarchischer. Die Stücke bestehen zu einem großen Teil aus wilden Prügeleien. Das Théâtre Gudule aus Frankreich präsentiert kraftvolles Volkstheater mit heftigem schwarzem Humor, jenseits von pädagogischen Bedenken. Pulcinella jagt Superman mit einer Dynamitstange in die Luft, kriegt den toten Superhelden nicht in den Sarg gepresst, liefert sich mit dem Tod einen rasanten Kampf. Die Actionszene wirkt unmittelbarer als jeder Computereffekt im Kino, weil Puppen körperlich präsent sind und ganz in der Gegenwart existieren. Eine Viertelstunde nach dieser Aufführung gibt es eine ganz andere Spielart des Figurentheaters. Das aus Lateinamerika stammende KMZ-Kollektiv erzählt in der Uraufführung Kakao mit Zucker, der köstliche Unterschied, von Kolonialismus gestern und heute. Ein 2,5 Meter hoher aufgeblasener Plastikhund liegt mitten im Raum. Das Publikum wird durch seinen Hintern in den Bauch hineingeführt. Drinnen vibrieren Kakaobohnen auf einer Trommel. Per Videoperformance erzählt das Kollektiv die Geschichte des Kakaos.
Die europäischen Adligen wurden süchtig danach. Und sie wollten immer mehr und mehr und mehr von dieser exotischen Delikatesse, die Genuss und Macht versprach.
Auch Michal Svironi aus Israel hat ihre eigene Theaterform geschaffen. In Carte Blanche erzählt sie autobiografisch von ihrer verschwindenden Familie, in der sich niemand verabschiedet. Repräsentiert wird sie durch Figuren, die sie an Fäden zu einer seltsamen Parade führt. Sie malt live, lässt die Bilder sprechen, tanzt, entwickelt eine riesige Energie. Die Fidena, das Figurentheater der Nationen, ist ein international vernetztes Festival. Annette Dabs leitet es zum 25. und letzten Mal.
Als ich anfing, war das noch so ein bisschen Steine klopfen und überall musste man so ein bisschen betteln, dass wir auf die Bühnen durften und so. Und inzwischen ist das so, dass alle Leute gerne wollen, dass wir da zu Gast sind oder dass wir kooperieren und überall ploppen Figurentheater auf an Stadttheatern, an Festivals. Und Das ist wirklich schön.
Weniger schön ist die finanzielle Ausstattung der Fidena. In ihrer Eröffnungsrede benannte Annette Dabs offen die Probleme. Weil sie den ganzen Tag Förderanträge schreiben muss, konnte sie seit Jahren nicht mehr selbst inszenieren. Und es ist oft erst sehr kurzfristig klar, ob sie teurere Produktionen überhaupt einladen kann. Andererseits boomt das Figurentheater.
Also ich habe so das Gefühl, das geht jetzt erst richtig los.
In Bochum soll etwas passieren. Die Stadt will ein Figurentheaterzentrum bauen, das auch ein internationales Produktionshaus sein soll, in dem Kollektive und Kompanien ihre Stücke entwickeln können. Es wäre das erste seiner Art in Europa. Die Staatsministerin für Kultur Claudia Roth hat nun die Schirmfrauschaft übernommen. Dann wären aufwendige Produktionen wie die Eröffnung der Fidena mit The Storyville Mosquito aus Kanada vielleicht häufiger möglich. Der kanadische Autor, Komponist und Star-DJ Kit Koala hat ein riesiges Filmset aufgebaut. 15 Menschen spielen 75 Figuren. Nichts ist vorproduziert, alles passiert live. Das Publikum sieht das Ergebnis auf der Leinwand und kann beim Entstehen der Bilder zusehen. Die Geschichte orientiert sich an klassischen Hollywood-Melodramen, voller Gefühl und schrägem Witz. Eine Stechmücke spielt großartig Klarinette und kommt in die große Stadt, um Karriere zu machen. Eine fiese schlagzeugspielende Tarantel ist ihre Gegnerin. Doch es gibt auch eine zarte Liebesgeschichte mit einem Insekt vom Nudelimbiss und die Botschaft, dass man niemals aufgeben soll. Die Aufführung ist ein Beweis, wie berührend menschlich das Figurentheater sein kann.
Stefan Keim über das Fidena, das Figurentheater der Nationen in Bochum, Dortmund, Herne und Recklinghausen noch bis Sonntag zu sehen. Und wir bleiben ein bisschen beim Kasperle-Theater, um etwas plakativ überzuleiten, aber irgendwie passt die Beschreibung dann doch auf den gestrigen Opernabend in Dortmund, wo Richard Wagners Rheingold auf dem Spielplan stand, der eigentlich erste Teil des Ringzyklus, inszeniert von Peter Konvitschny, einem Bertolt-Brecht-Schüler im Geiste. Konvitschny hat die Reihenfolge des Rings in Dortmund einmal durchgeschüttelt und zeigte das Rheingold gestern als dritte von vier Opern. Es geht um die Götter Wotan, Fricka und Freya, die sich verschuldet haben und dem Zwerg Alberich seinen sagenumwobenen Ring abluchsen wollen, den der wiederum den Rheinnixen geklaut hat, beziehungsweise das Gold. Und hier haben die Rheinnixen das Gold noch. Damit Alberich das Gold bekommt, muss er der Liebe entsagen. Die blüht anderswo auf, wo sie aber gleichzeitig mit Gewalt besetzt ist. Es ist eine Geschichte von Macht und Verfall. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs hat sich die Premiere gestern angeschaut. Wir kommen jetzt nochmal zurück zum Kasperle, Herr Fuchs, denn Konvitschny hat die Götter in Fred Feuerstein Fellkostüme gesteckt und Wotan mit einem Knochen wedeln lassen. Was sollte das?
Ja, erstmal ist es ja eine charmante Idee, dass wir keinen Speer haben, sondern diesen Knochen, der wächst auch im Laufe des Abends. Das ist zuerst ja ein Knöchelchen und dann ist es ein in Anführungszeichen ausgewachsener Knochen regelrecht. Das ist zunächst mal ein Ansatz, den ich total überzeugend fand. Ich fand es auch witzig, einfach zu sagen, ich nehme das Rheingold als ein Satyrspiel und ich kann diese ganzen Machtspiele und Ränkespiele durchaus eben in die Steinzeit buchstäblich verlegen. Ist nicht das erste Mal, dass Konvitschny sowas macht, hätte er das konsequent durchgezogen, hätte das ein sehr amüsanter, vielleicht auch abgründiger Abend werden können. Aber wie so oft bei ihm gibt es den sogenannten, das ist ja eigentlich ein geflügeltes Wort, den Konvitschny-Bruch, der meistens nach der Pause kommt. Beim Rheingold ist es schwierig, weil es gibt keine. Aber wir verwandeln uns dann in die Gegenwart. Das heißt, die Bühne verwandelt sich von Jens Kilian in die Gegenwart. Wir sind dann sehen eine große Skyline im Hintergrund. Wir haben etwas, was wir ganz lange nicht hatten, nämlich im Grunde sowas wie einen Wotan mit Aktentasche. Also eigentlich fast schon ein No-Go im aktuellen Regietheater, weil es einfach als zu altbacken gilt. Und letztendlich ist es dann eine Inszenierung, die eben ständig darauf hinweist, sehr plakativ, finde ich für meinen Geschmack, dass die da oben schuld sind, dass die da oben eben zu viel Macht haben. Und das Ganze endet eben auch sehr dystopisch mit den Göttern in Rollstühlen. Schwierig aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, und ein bisschen unterkomplex, gerade wenn man auch auf die anderen Ringteile von Konvitschny schaut.
Ja, aber andererseits kann man ja vielleicht auch sagen, dass so eine altlinke Kapitalismuskritik durchaus auch mal wieder ganz erfrischend ist, wenn man überlegt, dass das Regietheater Opern doch häufiger auch mal stark verrätselt.
Das finde ich auch. Ich finde nur, was man ja dann oft bei guten wirklich oder wirklich gelungenen Konvitschny-Arbeiten hat, ist, dass es dann doch irgendwie im Moment einen immer packt und dass man auch Überraschungsmomente hat. Und hier ist es dann relativ geheimnislos. Wir ahnen dann schon, okay, das will er uns erzählen, diese These eben des derzeitigen Raubtierkapitalismus, dass der nicht gut ist, was wir alle wissen, und das macht er so beispielhaft, zeigt er uns das dann und führt das so durch, und es fehlt dann auch noch eine extra Ebene, oder es sprühen nicht so wirklich die szenischen Funken, finde ich. Ich finde es auch keinen wirklich missglückten Abend, aber ich hoffte da doch auf so einen Riesenwurf, und den war es nicht aus meiner Sicht.
Dortmund ist, das glaube ich, kann ich so sagen, nicht Bayreuth. Da muss man Abstriche bei der Musik machen, sehr viele.
Jein, also ich fand sie erstmal von der Sängerbesetzung überwiegend überzeugend bei den kleineren Partien. Mir hat die Irina Simmes als Freier exzellent gefallen. Es gab auch einen guten Loge mit einer eigenwilligen vokalen Interpretation, Matthias Wohlbrecht etwa oder Joachim Golz als Alberich. Das waren schon überwiegend gute Besetzungen, aber eben nicht so bei den Spitzenpartien, finde ich. Vielleicht lag es auch daran, dass Gabriel Fels, der scheidende GMD in Dortmund, das sehr, sehr, sehr lang langsame, schleppende Tempi gewählt hat teilweise. Das ist immer für Sängerinnen und Sänger natürlich ein Problem. Und es gab auch einige technische Schwierigkeiten, was mich überrascht, weil da ist Dortmund normalerweise doch noch in einer anderen Liga spielend. Man hatte den Eindruck, dass Fels irgendwie mit der Partitur nicht so warm wird, oder vielleicht, dass es gar keine so richtige Herzensangelegenheit ist. Ist so mein persönlicher Eindruck.
Jörn Florian Fuchs über das Rheingold an der Oper Dortmund, inszeniert von Peter Konvitschny. Seit genau 5 Monaten ist Javier Milei nun im Amt. Argentiniens neuer Präsident hatte schon im Wahlkampf immer wieder gesagt, die Zeit der staatlichen Unterstützung ist vorbei. Mit einer radikal marktliberalen Politik will er das hochverschuldete Land sanieren. Und das hat auch Folgen für die Kultur. Denn Milei hat hier staatliche Förderung grundsätzlich in Frage gestellt, auch weil aus seiner Sicht die Kulturszene politisch zu einseitig ist. Lateinamerika-Reporter Tobias Käufer hat ein kleines Theater in Buenos Aires besucht und mit Direktor Javier Margulies über die Hintergründe des Streits gesprochen.
Konzerte, Kabarett, 40 Zuschauerplätze. Das kleine private Theater Milocenta Teatro ist eines von vielen kleinen Bühnen in der Hauptstadt Buenos Aires. Zu sehen gibt es kleine Stücke, nicht selten mit bissigem politischen Humor, Konzerte mit lokalen Größen, Kleinkunst. An einer kleinen Bar im Foyer wird vorher und nachher über Gott und die Welt diskutiert. Und die Zukunft des Theaters. Denn Argentiniens radikal marktliberaler Präsident Javier Milei ist in dieser Woche ein halbes Jahr im Amt. Und so langsam ist klar, dass die inzwischen legendären Worte »Es gibt kein Geld« aus seiner Amtsrede keine bloße Floskel waren, sondern Marschroute für die neue Haushaltspolitik. Auch die bislang staatlich geförderte Kunst ist davon betroffen. Denn die Regierung erwägt, die Subventionen für die Kultur zu kürzen. Für Javier Margulies hätte das dramatische Konsequenzen. Der großgewachsene 72-Jährige ist Direktor und Eigentümer des kleinen Saals.
Ich bin nie reich geworden mit dem Theater. Manchmal sage ich, dass das Theater meine Sucht, meine Krankheit ist. Ich habe mein ganzes Leben mit dem Theater verbracht, aber wirtschaftlich hat sich das nie ausgezahlt. Dafür bin ich aber kulturell reich geworden. Ich hatte die Möglichkeit zu reisen, die ganze Theaterwelt kennenzulernen, eben weil ich Theater mache. Und auch die Anerkennung gibt mir sehr viel, die ich durch meine Arbeit bekomme. Das alles steht nun auf dem Spiel. Denn der Theaterdirektor braucht auch Unterstützung vom Staat, um sein Theater über Wasser halten zu können. Und die bekam er bislang über staatliche Kulturförderung, mit denen er die Stromkosten des Theaters decken konnte. Doch Milei, dessen politisches Symbol La Motosierra, eine Motorsäge ist, will das über beide Ohren verschuldete Land mit einem radikalen Sparkurs sanieren. Die Jahresinflation lag im April bei 287%. Zuletzt gelangen ihm im Parlament Fortschritte bei den Verhandlungen mit der Opposition über ein Reformpaket. Laut Umfragen glaubt eine Mehrheit der Argentinier an einen wirtschaftlichen Aufschwung im nächsten Jahr. Nach dem ersten Quartal hat die neue Regierung nach eigenen Angaben erstmals seit vielen Jahren einen Haushaltsüberschuss erwirtschaften können. Auf die Kultur hat es Millet besonders abgesehen, denn die steht im Ruf, den überwiegend linksgerichteten Peronisten, die das Land lange regiert haben, besonders nahe zu stehen. Geld gegen Unterstützung von der Bühne lautet der Vorwurf. Vizepräsidentin Victoria Villarroel stellt sich hinter dem Präsidenten. Von dem Moment an, in dem du öffentliche Gelder für deine Konzerte erhältst, hast du logischerweise ein Interesse daran, dass deine Geldbörse auch weiterhin gefüllt wird. Mit dem Disput hat die Millet-Regierung eine Grundsatzfrage aufgeworfen, die nicht nur in Argentinien diskutiert wird. Ist staatlich finanzierte Kunst nur Propaganda für den Geldgeber, wie der argentinische Präsident sagt und damit eigentlich die peronistische Ex-Regierung meint, oder eben schützenswertes Kulturgut für die Allgemeinheit, wie die vom Subventionsabbau bedrohte Szene erklärt?
In general, la cultura independiente, diríamos que es de izquierda, pero no es cierto que...
Im Allgemeinen ist die unabhängige Kultur links, aber es ist nicht wahr, dass sie durchweg peronistisch ist. Ich kenne viele Theater, die damit nichts zu tun haben. In Theater- und Schauspielverbänden gibt es Schauspieler aller politischen Richtungen, die arbeiten und sich engagieren. Sie sind nicht alle Peronisten. Sollten alle Kürzungen Realität werden, über die derzeit spekuliert wird, dann befürchtet Javier Magluis gravierende Auswirkungen. Ich müsste dann in meinem Theater 8.000 Pesos pro Ticket verlangen. Das ist ja fast 10% einer Mindestrente. Ich habe kein Publikum, das 8.000 Pesos pro Karte bezahlen kann. Also müssen wir schließen und es als Gemüseladen oder etwas anderes verwenden. Das ist doch verrückt.
Aus Buenos Aires berichtete Tobias Käufer. Bei einer Antisemitismusvorlesung an der Uni Hamburg ist es zu Gewalt gekommen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Sinn und Unsinn von Antisemitismus-Definitionen, das war das Thema des Basler Theologieprofessors Alfred Bodenheimer als Gastdozent der öffentlichen Ringvorlesung an der Universität Hamburg Mittwochabend. Das unter der Überschrift für dieses Semester steht: Judenfeindlichkeit, Antisemitismus, Antizionismus, aktualisierte Formen antijüdischer Gewalt. Im Hörsaal ist die Situation eskaliert. Nach Polizeiangaben gab es zunächst wiederholt Zwischenrufe. Nach der Lesung ist eine 56-jährige Frau angegriffen und geschlagen worden. Die Attackierte setzte sich daraufhin zur Wehr und trat und biss ihrerseits die Angreiferin. Nach Angaben der Deutsch-Israelischen Gesellschaft handelt es sich bei der zuerst Angegriffenen um eines ihrer Vorstandsmitglieder. Sie und einige Frauen aus dem Publikum waren laut Polizei in Streit geraten, in dessen Verlauf eine 26-Jährige ihre Gegnerin unvermittelt attackierte und ihr ins Gesicht schlug. Die 56-Jährige wurde medizinisch versorgt. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein gegen beide Frauen. Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts ermittelt. Laut Deutsch-Israelischer Gesellschaft kommt die Angreiferin mutmaßlich aus dem pro-palästinensischen Milieu. Die feige Attacke reihe sich ein in eine zunehmende Eskalation der Lage. Mit 50.000 Euro ist der außergewöhnlich hoch dotierte Josef-Breitbach-Preis. Dieses Jahr bekommt ihn die in Paris lebende Schriftstellerin und Übersetzerin Anne Weber. Sie werde damit für ihr herausragendes Gesamtwerk geehrt, teilte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz mit. Mit Anne Weber werde eine ebenso innovative wie traditionsbewusste Vermittlerin zwischen Frankreichs und Deutschlands Literaturen und Lebenswelten ausgezeichnet. Sie veröffentlicht in beiden Sprachen, so ihren autobiografischen Roman Annette, ein Heldinnenepos, und ist beispielsweise für ihre Übersetzungen bekannt, etwa von Erich Maria Remarque, Sibylle Levitscharow oder Peter Handke ins Französische. Erst war sie Kirche, dann Moschee, dann das Chora-Museum und jetzt nach langer Renovierung ist sie in Istanbul wieder ganz Chora-Moschee. Laut dpa haben Muslime erstmals seit der Umwandlung das Freitagsgebet in dem jahrhundertealten Denkmal- und Weltkulturerbe abgehalten. Kritik kam vom Nachbarn Griechenland. Premier Mitsotakis bezeichnete die Umwandlung als völlig unnötig und als eine Aktion, die die reiche Geschichte Istanbuls als Kreuzung der Kulturen beleidigt. Er will darüber mit seinem türkischen Amtskollegen Erdogan bei einem Treffen in 3 Tagen reden. Die Umwandlung des Chora-Museums in eine Moschee war wie bei der Hagia Sophia vor 4 Jahren per Präsidialdekret verkündet worden.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Die Pro-Palästina-Demonstrationen an deutschen Hochschulen und die Debatte um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht sind zwei Themen in den Informationen am Abend mit Moritz Küpper. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse.